Ja, Lieben, wir freuen uns, bei euch zu sein. Das erste Mal. Ich war noch nie in Rostock. Also ich war schon ein paar Mal in Marlemünde, ja, aber noch nie in Rostock. Und auch noch nicht bei euch in der Gemeinde. Den ersten Eindruck, den ich hatte, war eher ein bildlicher. Ne? So eine triste, weltliche Hausfassade. Und man geht durch einen dunklen Gang mit zwei Türen. Und kommt in einen Garten. Oh, ist das nicht ein cooles Bild? Und man kommt in einen Garten. Was ich gleich gedacht habe, ist schade, dass der Garten nicht vor der Tür ist. Ach, ja, das wäre doch, also das würde ich euch wünschen, dass ihr diesen Garten, also geistliches Bild, ne? Nach draußen vor die Tür bekommt. Oh, es ist wirklich so, ja. Da ist der triste Alltag und das Grau und das Geschmier. Hier ist Gott. Wie cool wäre das, wenn das Menschen sehen könnten. Die wissen schon, wie eine schöne Blume aussieht, ja. Aber was wissen sie von Gott? Ich bin sehr erstaunt. Ihr wusstet nicht, worüber ich heute rede. Und es geht mir um diesen sicheren Ort. Um diesen sicheren Ort, wo man hingehen kann. Wo es diesen einzigen Ort gibt, an dem man hingehen kann. Jetzt hätte ich gern, dass wir mal. Ich möchte gerne heute über ein Lied reden, das ihr vielleicht nicht alle kennt, das auch nicht im Liederbuch steht, aber wir werden es trotzdem singen. Bleib mal dabei. Das Lied heißt Mutig komm ich vor den Thron. Es gibt einen sicheren Ort, zu dem man hinkommen kann. Ich bin einer, der gerne ein wenig an altem Gedankengut rüttelt, ohne es einreißen zu wollen. Ich würde eher manches welke Blatt runterschütteln wollen, aber es nicht einreißen wollen. Ich dachte so bei mir, manchmal, wenn man solche Liedtexte vor sich hat, ja, gerade so einen, man stößt sich sehr gerne an einem einzigen Wort. Das ganze Lied ist schön und das drückt wunderschöne Sachen aus. Das singen wir gerne, wenn da nicht dieses eine Wort wäre. Mutig. Seit wann kommt man denn mutig vor Gottes Thron? Darf man denn da überhaupt hin? Also darf man das? Ist Gott nicht der Unnahbare, der das unzugängliche Licht bewohnt, der Heilige, vor dem alles erzittert? Ja, das ist er. Keine Frage. Und trotzdem, darf man sowas singen? Mutig komme ich vor den Thron. Mutig heißt ja, also so ein bisschen, ich traue mich was, wo es eigentlich Bedenken anzumelden gibt. Das ist mutig. Ja, also eigentlich traut sich da nicht jeder. Aber einer ist mutig. Ist das bei Gott auch so? Ich möchte mit euch einen Mann aus dem Alten Testament anschauen, dessen Gottesbeziehung ich unglaublich liebe. Ich wäre gern so wie er mit seinem Gott umgeht. Und vielleicht können wir von ihm ein bisschen lernen, wie er mutig vor den Thron Gottes tritt und dabei nichts verletzt, sondern genau weiß, was er tut. Ich werde mit euch gern zwei Richtungen bedenken, und zwar mutig im Sinne von, darf ich es überhaupt? Darf ich in Gottes Gegenwart? Und die andere Richtung ist, mutig komme ich, weil ich kann doch etwas erwarten, wenn ich dahin komme, oder? Darf ich da etwas erwarten, wenn ich in Gottes Gegenwart komme? Diese zwei Richtungen wollen wir bedenken. Und jetzt schlagen wir die Bibel auf am zweiten Buch Könige, Kapitel 19. Zwei Begebenheiten aus dem Leben des Königs Hiskia. Ein durchaus gottesfürchtiger Mann, dem viel Lob bereitet wird im zweiten Buch Könige, der Reformen durchführt, der wirklich an dem alten Baum rüttelt und die Blätter runterschüttelt und wieder neu zu Gott zurückführt. 2. Könige Kapitel 19. Und er ist in einer sehr schwierigen Lage. Der Feind steht vor der Tür, die Assyrer stehen vor der Tür, der Abgesandte des Königs steht vor dem Toren Jerusalems und spottet über Gott und schreibt Hiskia einen Brief. Und ich möchte uns lesen, Vers 2. Könige 19, Vers 14 bis 19. Und jetzt hört doch mal bitte so ein bisschen zu, wie tritt er denn mutig vor Gottes Thron? Was traut der Mann sich? Darf er das überhaupt? 2. Könige 19, Vers 14. Da nahm Hiskia den Brief aus der Hand der Boten und las ihn. Also der Kriegsherr des gegnerischen Reiches schreibt einen Brief und Hiskia liest ihn. Und dann ging er ins Haus des Herrn hinauf und Hiskia bereitete ihm vor dem Herrn aus. Und Hiskia betete vor dem Herrn: Herr, Gott Israels, der du über dem Cherubim thronst, du bist es, der da Gott ist, du allein, für alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Neige dein Ohr, Herr, und höre. Tu, Herr, deine Augen auf und sieh. Ja, höre die Worte des Sanherib, und die er gesandt hat, um dem lebendigen Gott zu verhören. Ist es wahr, Herr? Die Könige von Assur haben sie ins Feuer geworfen, denn sie waren nicht Götter, sondern ein Werk von Menschenhänden, Holz und Stein, und sie haben sie verloren gegeben. Und nun, Herr, unser Gott, rette uns doch aus deiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du Herr bist, allein du bist Gott. Das ist so eine, wir fragen uns häufig, ja, es gibt Situationen im Leben und man braucht diesen sicheren Ort. Wo kann ich denn hingehen? Wem kann ich es denn sagen? Wem kann ich es erzählen? Also meistens ist es so, wenn mir irgendwas passiert, dann gehe ich zuerst zu meiner Frau und erzähle der das. Mal gucken, wie sie darauf reagiert. Hiskia liest einen Brief und geht mit ihm zu Gott. In den Tempel. Moment mal, darf Hiskia denn in den Tempel? Ist das nicht der einzige Ort, wo Priester hin dürfen? Hiskia war keiner, er war König. Darf er denn? Er tut es. Und ich bin mir bewusst, er hat dabei alle Vorschriften Gottes beachtet und war nicht im Allerheiligsten, denn da darf nur der Hohepriester hin. Aber er sucht die Gegenwart Gottes. Er geht mit einem Brief zu Gott. Und jetzt guckt doch mal genau, was er macht. Also ich glaube, manch einer von uns würde sich das gar nicht trauen. Vers 16. Er redet ganz offen mit Gott und sagt: Herr, neige dein Ohr und höre. Ja, denkt ihr denn, Gott hat es die ganze Zeit nicht gehört? Macht er Gott den Vorwurf, dass er denn taub ist? Hast du gar nicht zugehört, was der da draußen vor der Tür gemacht hat? Was für ein komischer Ausdruck. Aber, also ich glaube, es ist kein Vorwurf an Gott, sondern eher so seine Hilflosigkeit. Es ist bisher nichts passiert von Gottes Seite aus. Der Spötter hat vor den Toren gespottet und nichts ist passiert. Gott hat ihn nicht aufgehalten. Er hat einen Brief geschrieben und nichts ist passiert. Und Hiskia ist in dieser inneren Lage: Herr, was jetzt? Hörst du's? Also diesen offenen und ehrlichen Umgang mit Gott würde ich mir wünschen. Das ist kein Vorwurf zu sagen: Herr, hörst du gar nicht? Das ist ja noch nicht alles, ne? Er redet weiter so. Tu deine Augen auf und sieh. Ja, ist denn Gott blind? Hat er das nicht gemerkt und nicht gesehen? Kann denn Gott nicht lesen? Na klar kann Gott lesen. Er hätte ihn nie dahin breiten müssen und vorlesen müssen im Tempel. Gott hat es gewusst, noch bevor er geschrieben wurde. Und Hiskia setzt sich hin und sagt: Herr, bitte, mach deine Augen auf. Das ist kein Vorwurf an Gott, überhaupt nicht. Es ist auch kein Vorwurf, warum hast du das zugelassen oder so. Es ist ein mutig vor Gott hintreten und fragen, lieber Herr, guck bitte hin. Sei so nett und hör zu. Ich habe mal das, dieser Text ist mir schon längere Zeit wichtig, habe auch schon mal darüber gesprochen. Und ich habe, nachdem ich das gelesen habe, hier mir etwas angewöhnt. Ich muss ziemlich viele Mails verschicken, habe mit viel Organisation zu tun und manche Mails sind wirklich schwierig. Also was mit Organisation zu tun hat, hier, wir treffen uns dann und dann dort und dort, das ist nicht problematisch, aber es gibt Mails, die sind wirklich schwierig. Da sitze ich lange dort und überlege, was schreibst du jetzt? Und immer wenn ich das gemacht habe, habe ich mir angewöhnt zu sagen, ich drücke jetzt noch nicht auf Senden, ich hätte gern, lieber Herr, dass du es nochmal liest. Ja, da hat das schon gewusst, bevor ich es hingeschrieben habe. Ich sage, Herr, bitte, sei so nett, lese es nochmal. Manchmal lese ich es ihm nochmal vor und ich warte kurz und danach drücke ich auf Senden. Und erhoffe mir von Gott, dass das, was ich gerade in die Welt schicke, im wahrsten Sinne des Wortes in die Welt schicke, keinen Schaden anrichtet. Weder bei dem, den es treffen soll, noch, wer weiß ich, wer das alles liest. Keine Ahnung. Ich möchte lernen von Hiskia, ehrlich mit meinem Gott umzugehen. Auch zu sagen, wenn mir irgendetwas innerlich aufwühlt, wenn es mich aufwühlt, wenn ich nicht weiß, wie ich es überhaupt sagen soll, dann sage ich so, wie ich es gerade denke. Der ist mir nicht böse darüber. Auch wenn ich es so komisch formuliere wie Hiskia, ja, kannst du gar nicht lesen? Doch, Gott kann lesen. Es braucht nicht immer das wohlgeformte Gebet oder das auswendig Gelernte oder das sachlich Richtige. Es braucht ein Herz, das sich Gott öffnet. So zu Gott kommen, wie man ist. Dafür gibt es im Neuen Testament einen Begriff. Und ich glaube, es ist notwendig, dass wir uns diesen Begriff anschauen, um ein Verständnis zu entwickeln, darf ich mutig vor Gottes Thron treten oder darf ich das nicht? Und wie mache ich das überhaupt? Dafür gibt es einen Begriff im Neuen Testament und den würde ich uns gerne lesen aus Hebräer Kapitel 10. Wisst ihr, was jetzt kommt? Wie der Begriff heißt? Jawohl, das ist der Begriff aus dem Neuen Testament. Hebräerbrief, Kapitel 10. Viele werden diesen Text kennen. Vers 19. Da wir nun, Brüder, Schwestern auch, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt ins Heiligtum. Das ist dieser Text. Im Deutschen heißt es frei sein und Mut haben. Das griechische Wort meint etwas anderes. Das griechische Wort heißt Paresia. Und es wird im Neuen Testament übersetzt mit Freimütigkeit. Es meint zwei Dinge. Es meint Freiheit, Pare, frei sein. Und der Resia, Rede, Freiheit. Es meint wirklich Redefreiheit. Man hätte auch hinschreiben können, da wir nun, Brüder, Redefreiheit haben zum Eintritt ins Heiligtum durch das Blut Jesu. Es meint freie Rede vor Gott. Also bevor ich nicht das griechische Wort mehr angeguckt habe und mir die Übersetzungen genau angeschaut habe, hätte ich es nie so verstanden. Ich hätte immer gedacht, okay, wir haben Freimütigkeit, ich darf mich jetzt vorsichtig trauen. Es meint Redefreiheit. Ich habe einen Satz gelesen, den muss ich euch unbedingt vorlesen, weil der ist wirklich gut. Paresia, dieses griechische Wort, beseitigt die Furcht und Ängstlichkeit, die das Verhältnis des Menschen zu Gott kennzeichnet. Ja, es ist wahr, dass ein Mensch, der keine Beziehung zu Gott hat, sich fürchten muss vor diesem Heiligen. Ja, das ist wahr. Denn er wird konsequent mit jedem handeln. Definitiv. Freimütigkeit aber heißt, dass diese Furcht und Ängstlichkeit beseitigt ist. Warum? Sie ist das Ergebnis davon, dass die Schuld weggenommen ist und zeigt sich in der nicht zweifelnden Zuversicht im Gebet. Das ist ein schwieriger Satz, ne? Ich muss das nochmal, lesen gleich nochmal vor. Aber genau das meint es. Du bist ein Gotteskind geworden. Du hast eine Beziehung bekommen zu Gott. Du darfst in diese Gegenwart. Dieser Ort steht dir offen. Und er ist das Ergebnis, dass die Schuld weg ist. Und nicht nur, es ist nicht nur die Barriere weg, dass du zu Gott treten darfst. Es ist noch mehr. Es zeigt sich in der nicht zweifelnden Zuversicht im Gebet. Zuversichtlich darf ich vor Gott reden. Hiskia liest diesen Brief nicht vor, weil er weiß, ändert sich eh nichts. Sondern weil er weiß, Gott, höre. Du bist der Einzige. Alle anderen sind keine. Du bist es. Ich weiß, du bist der Einzige, der das kann. Niemand anders kann es. Seine Zuversicht im Gebet. Ich lese den Satz nochmal, ja. Paresia beseitigt die Furcht und Ängstlichkeit, die das Verhältnis des Menschen zu Gott kennzeichnet. Sie ist das Ergebnis davon, dass die Schuld weggenommen ist und zeigt sich in der nicht zweifelnden Zuversicht im Gebet. Die Grundlage ist wirklich, dass der Herr Jesus am Kreuz dafür gestorben ist. Sonst würden wir nie in Gottes Gegenwart kommen und nie eine so innere Beziehung zu ihm haben. Es gibt ziemlich viele Situationen, die uns das ein bisschen schwer machen. Ich hatte letztens eine kleine Diskussion bei uns in der Gemeinde. Wir haben ein Lied gesungen. Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund, heißt es. Und es kam einer, der hat gesagt, das kann ich nicht. Wie kann ich singen, danke für das Kreuz, mein Freund? Er ist nicht mein Freund, es ist mein Herr, das ist mein Erlöser. Das ist er, ich bin da. Das ist schwierig, ja? Darf man mutig? Bist du mir böse, wenn ich singe, Herr? Ich bin ja nicht böse. Du hast ja recht. Natürlich hast du recht. Das ist dein Herr und du darfst mit ganz Fug und Recht singen, Herr. Ich hatte aber überlegt doch mal, dass er dein Herr ist und du sein Knecht, das ist eine Frage der Stellung und das ist richtig. Das ist richtig. Du kannst mit Gott nicht umgehen wie mit deinem Kumpel. Das geht nicht. Aber, und ich habe, bevor ich mit dem lieben Bruder gesprochen habe, kam ein anderer auf mich zu. Unser lieber Horst, der ist über 50 und erst 4 Jahre gläubig. Und er hat es mitgekriegt und kam zu mir und hat gesagt, okay, ich weiß noch nicht so viel von Gott, aber ja, er ist Herr und ich sein Knecht, aber ist Freund nicht viel mehr als Herr? Der hat keine Brüdergemeindetradition hinter sich. Der ist gerade eben erst Gotteskind geworden. Und er versteht, Freund ist mehr als Herr. Denn das ist Stellung, das ist Beziehung. Ich darf, also mir war es wirklich anders. Ne? Er sagt zu mir, das ist mir viel mehr wert, dass ich einen Freund habe, dass dieser heilige Gott, der mir gezürnt hat und mit Recht, dass der so nah ist, das ist viel mehr wert. Und das habe ich auch meinem Bruder gesagt. Ja? Also, denk doch mal in diese Richtung. Natürlich hast du recht mit der Stellung. Und gerne, wenn du Probleme damit hast, dann sing nicht Danke für das Kreuz, mein Freund, sondern sing Danke für das Kreuz, mein Herr. Kein Problem, mach das. Aber überleg doch mal, wie nahe dir Gott ist. Ihr dürft gerne selbst entscheiden. Was euch am Herzen liegt. Hiskia tritt mutig vor Gottes Thron. Vielleicht ist mutig auch wirklich der falsche Ausdruck. Ich weiß nicht, sollte man vielleicht singen, freimütig komme ich vor den Thron. Nein, sollte man nicht. Ist ein modernes Lied, braucht kein altes Wort, keine Frage. Aber ich denke, ihr habt verstanden, worum es geht. Ja? Ich darf Gott zu Gott so kommen, wie ich bin. Und ich darf zu ihm treten. Es gibt Freimütigkeit zum Eintritt ins Heiligtum. Und das hat nichts mit den Füßen zu tun. Der Eintritt ins Heiligtum. Was hat das hiermit zu tun? Mit meiner Beziehung zu Gott. Jetzt würde ich gerne darum bitten, dass wir das Lied mal singen. Ich weiß nicht, ob das viele kennen oder nicht kennen, aber die es kennen, die können ja mal ganz laut singen.
Ich glaube, ich brauche einen Text, dann muss ich euch mal was zu diesem Lied erzählen, weil das wichtig ist.
Wer das nicht kennt, der hört einfach zu und der wird im Lied verstehen, was ich meine.
Kennst du das vom Blättern her?
Ja, ne? Ihr wisst, wann ihr blättern müsst, gut.
Allein durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich.
Zweite Strophe.
Will mich mein Herz erneut verdammen, und Satan flößt mir Zweifel ein. Hör ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. Du preist den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. Doch wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier, gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. Und warum wir feiern, wir sind befreit, er trug das Urteil. Oh, preis den Herrn, preis den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. O, preist den Herrn, preist den Herrn. Er hat's für meine Schuld.
Schönes Lied, oder? Also, das hat mir in der letzten Zeit sehr geholfen. Ich habe es in Griffe schon mal erzählt. Es gibt manchmal schwierige Situationen, die man im Leben durchmacht. Und dann grübelst du tagelang und grübelst vor dich hin und weißt nicht weiter. Und dann kommt dir dieser Text. Danke. Ich bin Chorleiter. Ich kann nicht ohne Bewegung. Es geht nicht. Telefonieren ist schwierig, was soll man sagen? Ne? will mich mein Herz erneut verdammen. Und Satan flößt mir Zweifel ein. Das geht ja die ganze Zeit so. Ja, du überlegst und du grübelst. Dann höre ich die Stimme meines Herrn und die Furcht muss fliehen. Denn ich bin sein. Preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Eine zweite Begebenheit aus dem Leben von Hiskia und wir denken wieder darüber nach, darf man denn auch etwas erwarten, wenn man mutig vor Gottes Thron kommt? Ist denn da etwas zu erwarten? 2. Könige Kapitel 20 gehen wir mal und ich lese uns mal die ersten 7 Verse von Kapitel 20. Jetzt hat es nicht mit irgendwelchen Kriegsgerüchten und Kriegsansichten zu tun, jetzt geht es um Hiskia und seine Situation alleine. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm: So spricht der Herr, bestell dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte er sein Gesicht zur Wand und betete zum Herrn. Und er sprach: Ach Herr, denk doch daran, dass ich vor deinen Augen in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Und es geschah, Jesaja war noch nicht in dem Inneren der Stadt hinausgegangen, da geschah das Wort des Herrn zu ihm: Kehr um, sag zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters Davids, ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen, siehe, ich will dich heilen. Am dritten Tag wirst du ins Haus des Herrn hinaufgehen. Und ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Aus der Hand des Königs von Assur werde ich dich und diese Stadt retten. Und ich will diese Stadt beschirmen, um meinetwillen und um meines Knechtes Davids willen. Und Jesaja sagte: Bringt einen Feigenkuchen. Und sie brachten ihn und legten ihn auf das Geschwür. Und er genas. Und wieder ist es sehr erstaunlich, was hier passiert. Würden wir nicht auch sagen, wenn Gott etwas ausdrücklich anweist, dann haben wir zu gehorchen und es nicht zu hinterfragen. Bestell dein Haus. Du wirst sterben und nicht genesen. Deutlicher geht's doch nicht, oder? Hätte er nur gesagt, du wirst sterben, könnte man vielleicht mal kurz drüber nachdenken. Deutlicher geht es nicht. Und wir vermissen den Satz hier in der Bibel: Ja, Herr, es geschehe, wie du willst. Das steht nicht da. Im Gegenteil. Hiskia macht etwas ganz anderes. Und schon wieder redet er so mit Gott, wie er es vorher schon gemacht hat. Vorher hat er gesagt: Kannst du nicht sehen, Gott? Hörst du nicht? Was sagt er hier? Kannst du nicht denken? Denk doch daran. Ich finde das unglaublich. Er bittet Gott nachzudenken. Wie kann man das tun? Als ob Gott nicht denken würde. Und nicht der wäre, der sowieso alles denken schafft. Er bittet Gott nachzudenken. Worüber denn? Das klingt hier sehr egoistisch. Ja? Was bin ich doch für ein Mensch? Wie gut bin ich doch? Könnte man jetzt denken. Ne? Ich glaube, das meint es gar nicht. Ich glaube, Hiskia beschreibt Gott, was er in ihm gemacht hat. Denk doch daran, was du in mich hineingelegt hast, was du gemacht hast durch mich. In unserem ganzen Land ist Aufbruch. In unserem ganzen Land kommen die Leute zurück zu dir und du hast mich dafür verwendet. Du hast mir einen Platz gegeben. Ich bin König. Ich darf eine Entscheidung treffen zu deinen Gunsten. Und jetzt willst du das alles wegnehmen? Das war doch deine Idee, nicht meine. Denk doch Gott daran. Nein, Gott ist nicht vergesslich. Keine Frage. Darum geht es auch gar nicht. Darf man so wie mit Gott reden? Er bittet Gott, darüber nachzudenken. Und er macht noch etwas, und das halte ich für sehr wichtig. Wie am Anfang schon, offenbart er sein Herz. Und zwar ohne ein Wort. Mit was denn? Mit Tränen. Er muss nicht weiter reden. Und ich weiß auch nicht, wie lange er geweint hat. Aber es steht hier, er weinte sehr. Das war nicht in 5 Minuten erledigt. Es war sein Herz, das er Gott offenbart. Darf ich denn? Natürlich darfst du vor Gott treten. Dein Herz offenbaren. Und du darfst es nicht nur, wie wir das am Anfang gesehen haben, du darfst etwas erwarten. Wenn Hiskia auf dem Gedanken wäre, zu sagen, okay, wenn Gott es festlegt, dann legt er es fest, dann wäre er nie dahin gekommen. Aber er erwartet etwas von Gott mit seinem Gebet, obwohl Gott alles festgelegt hat. Ich weiß, was jetzt gerade in eurem Kopf rumgeht und ich möchte euch von diesem Dilemma ein wenig befreien. Wir stecken nämlich in einem sehr großen Dilemma an dieser Stelle. Gott hat etwas festgelegt. Hiskia bittet um die Änderung. Wie lange hat Gott überlegt? Wir müssen ab und zu mal ein bisschen genauer Gottes Wort lesen. Hier steht, er war noch nicht einmal. Das ist ein Ausdruck für jetzt. Noch nicht einmal. Gott reagiert auf der Stelle. So, jetzt möchte ich euch ein kleines Dilemma vorstellen, in dem ihr alle steckt. Da betet Paulus im 2. Korinther 12, dass ihm der Dorn in seinem Fleisch genommen wird, damit er endlich Gott richtig dienen kann. Und was macht Gott? Er sagt nein. Unwiederbringlich nein. Da wollen Paulus und seine Gefährten in Apostelgeschichte 16 nach Asien reisen und Evangelium weitersagen, Gottes Boten sein, seine Gedanken weitersagen. Und Gott sagt, nein, unwiederbringlich nein. Da kämpft Stephanus in Apostelgeschichte 7 fürs Evangelium. Was für ein Mann, den braucht jeder, den braucht die Gemeinde, den braucht das Evangelium. Und der wird umgebracht, unwiederbringlich. Jetzt das Gegenteil. Obwohl Gottes Weg Paulus in Apostelgeschichte 12 direkt ins Gefängnis führt, holt ihn das der Gebet der Gemeinde wieder raus. Sie beten für ihn und er kommt wieder frei. Obwohl die Syrophönizierin in Matthäus 15 genau weiß, dass sie von Jesus nichts zu erwarten hat und auch kein Recht hat, bittet sie und der Herr beschenkt sie. Obwohl Tabitha in Apostelgeschichte 9 sterben musste, holt sie das Gebet des Petrus wieder zurück. Versteht ihr das Dilemma, in dem wir stecken? Mal macht es Gott so und mal macht es so. Jetzt kann man schnell auf den Gedanken kommen, der tut doch eh, was er will, kann es auch lassen. Der macht eh, was er will. Es geht doch, dann habt ihr nicht zugehört. Es geht nicht darum, was Gott macht. Es geht, die Frage ist, wie kommst du vor Gott? Darfst du das? Ja, natürlich darfst du das. Darfst du eine Erwartung haben? Ja, natürlich darfst du eine Erwartung haben. Und auch eine Erwartung über das Unmögliche hinaus darfst du haben. Natürlich tut Gott, was er will. Er setzt seinen Plan um. Ob dir der gefällt oder ob er dir nicht gefällt. Er setzt seinen Plan um, keine Frage. Und sehr selten wird es passieren, dass es wie bei Hiskia, dass Gott einen anderen Weg für seinen Plan einschlägt. Er hat seinen Plan nicht geändert. Er nimmt nur einen anderen Weg. Manchmal erlebt man das im Leben, dass es wirklich Gebetserhörungen gibt und man denkt, naja, also gerade bei Krankheiten, jetzt, das ist ein Gottesweg. Ich bin nicht krank geworden, weil ich es unbedingt wollte. Das ist ein Gottesweg. Und man betet herzlich gerne um Genesung. Das macht jeder, der von euch krank ist, das macht die Gemeinde für die Kranken. Da machen wir das ja auch. Ne? Obwohl wir alle wissen, da hat sich nicht selber krank gemacht. Das war ein Gottesweg. Und keiner sagt, okay, geh ins Krankenhaus, keiner betet für dich, das ist Gottes Wille, fertig. Das macht ihr nicht. Ihr habt eine Erwartung. Obwohl Gott Entscheidungen getroffen hat, habt ihr eine Erwartung. Warum nicht für alles im Leben? Ich habe ziemlich viel Erwartung an Gott. Und manchmal, ich bin mir bewusst, er weiß, was er tut. Er weiß, was er tut, an jeder Stelle. Bin mir bewusst, er tut das Richtige. Und vielleicht habe ich manchmal eine Idee, die ich Gott vor... Also ich habe ziemlich viele Ideen in meinem Kopf. Es sieht manchmal sehr chaotisch aus. Ich habe ziemlich viele Ideen, die ich Gott vorschlage. Aber ich habe keine Angst, die Gott vorzuschlagen. Es ist auch nicht so tragisch, wenn das nicht wird. Aber ich habe einen Wunsch. Ich setze mich hin und sage, habe ich jetzt letzten Monat gemacht, Herr, ich habe eine Idee. Und ich habe keine Ahnung, ob es deine ist. Ich würde dich fragen, ob es deine wäre. Und wenn es die ist, dann hätte ich es gern, dass ich es irgendwie mitbekomme. Wie du das machst, musst du entscheiden. Ob du jetzt alle Türen öffnest für irgendetwas oder ob du... Keine Ahnung. Ich habe noch keine Ahnung. Also ich weiß für die Sache auch noch gar nicht, wie Gott entscheiden würde. Ich habe Ostermontag ein schönes Stück in der Kirche gesehen. Die haben einen Auferstehungsgottesdienst gemacht. Und ein Theaterstück über Nikodemus aufgeführt, selber geschrieben, aufgeführt. Das fand ich so gut und evangelistisch, dass so in mir so im Kopf so ein bisschen gerattert ist. Und ich dachte, Menschenskinder, da sitzen die Schauspieler, die das richtig gut können. Und ich kann die Musik. Könnte man das nicht miteinander verbinden und ein Musical draus machen? Das ist in meinem Kopf. Und ich habe gleich Gott erzählt. Du bist ja, du steckst ja eh hier drin, von daher hast du jetzt gehört, was ich gedacht habe. Würde dir das gefallen? Und dann habe ich angefangen, die ersten Wege zu gehen. Ich habe keine Ahnung, ob es Gott gefällt, ich weiß es noch nicht. Die erste Tür ist schon aufgegangen. Ich habe also mit den Leuten geredet und mit unserem Chor geredet und beide sind ziemlich begeistert von der Idee. Was noch nichts heißt. Das ist für mich noch nicht der letzte Schritt. Und ich frage weiter, lieber Herr, wenn das etwas ist, was dich ehrt, dann mach das deutlich. Jetzt müssen noch mehr Wege gegangen sein und ich weiß noch kein Ergebnis. Ich weiß aber, dass ich mutig vor Gott treten darf. Nicht, weil er mein Kumpel ist und ich mit ihm umgehen kann, wie ich will, auf gar keinen Fall. Aber Jakobus sagt in Jakobus 15, Vers 16, das hingebungsvolle Gebet eines Gerechten, das... Vermag was? Viel? Mann, wie klein denken wir doch manchmal, oder? Viel zu klein. Es vermag viel. Habt ihr schon mal genau gelesen, was Jesus sagt? Matthäus 18. Ich sag euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden über irgendeine Sache, um die sie auch bitten mögen, sie wird ihnen werden vom Vater, der im Himmel ist. Um was sollen sie bitten? Irgendeine Sache. Gott schränkt es gar nicht ein. Oh, also manchmal bin ich sehr erstaunt über Gottes Wort. Jesus sagt, Matthäus 7, wie viel mehr wird euch der Vater, der im Himmel ist, Gutes geben, denen, die ihn bitten. Das muss nicht heißen, dass ihr eure Bitten erfüllt bekommt. Hiskia hat sie erfüllt bekommen. Beide Bitten hat er erfüllt bekommen. Das, ihr habt es vorhin in der Apostelgeschichte gemerkt. Das, einmal ist es ein Gottesweg und er tut Wunder und einmal ist es nicht ein Gottesweg. Und du musst damit leben, dass es so ist. Und vertrauen, dass er einen Weg geht, der wirklich gut für dich ist. Auch wenn deine Bitte nicht erfüllt wird. Ich habe auch kein Problem damit, wenn Gott irgendwann deutlich macht, also das solltest du nicht machen da mit der Kirche. Ich habe kein Problem damit. Es muss sein Weg sein. Das Wunder, das Gott an Hiskia getan hat mit seiner Heilung, war gar nicht so gut. Ich muss auch ehrlich mit dem Text umgehen. Ja. Hiskias Ende ist nicht sehr freundlich. Seine 15 Jahre, die er dazu bekommen hat, hat er nicht gut genutzt. Die Jahre davor waren gut. Die Jahre danach nicht. Er öffnet sein Haus und den Tempel und zeigt allen Feinden, was er alles besitzt. Und bekommt alles weggenommen. Er wird zum Egoisten. Ihr müsst mal das letzte Stück von diesem Kapitel lesen. Er ist egoistisch ohne Ende. Jesaja sagt, du, das wird schlimm enden. Das wird schlimm enden, was du gemacht hast. Nicht in deiner Generation, aber für das Volk und für das, was nach dir geschieht. Hiskia setzt sich hin und sagt, okay, solange es mich nicht trifft, alles gut. Oh, und ich denke, Hiskia. Er zieht einen Jungen groß, Manasse, der schlimmste König von allen werden wird. Es ist ihm nicht alles gelungen, nein. Aber was ihm gelungen ist und was ich von ihm lernen möchte, ist, wie er zu Gott kommt. Und damit möchte ich schließen. Seid Leute, die mutig vor Gottes Thron treten. Hiermit erwartet etwas, erwartet auch etwas Unmögliches. Freut euch darüber, wenn es Gott tut und akzeptiert, dass er seine Wege geht. Das wünsche ich euch hier für Rostock. Ich wünsche euch, dass ihr vielleicht mal mutig den Garten vor die Tür tragt. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das machen sollt. Das müsst ihr selber entscheiden. Dass man... Dass Menschen merken, hier ist etwas völlig anderes. Was völlig anderes als da vorne vor der Tür. Es ist das Beste, was es gibt, denn es ist ewig. Gott segne euch dafür.